Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es war ein etwa vierstündiges Treffen in Genf, das die Hoffnung am Leben hält. Vielleicht lässt sich im Krieg zwischen Israel und dem Iran eine diplomatische Lösung finden. Die Außenminister aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich haben Wege dazu mit dem iranischen Außenminister Araghchi ausgelotet. Und sie zogen ein positives Fazit. Wie es heißt, ist der Iran bereit, weiter zu sprechen. Allein das gilt als Erfolg.
Ein erstes Treffen zum Mittagessen. Der deutsche, französische und britische Außenminister gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Kallas. Das gemeinsame Ziel, wieder an einen Verhandlungstisch mit dem Iran zu kommen. Schon vor dem Treffen stellte Außenminister Wadefuhl aber Bedingungen.
Das setzt die ernsthafte Bereitschaft des Iran voraus, auf jede Anreicherung von nuklearem Material zu verzichten, was in Richtung einer atomaren Bewaffnung gehen könnte. Das setzt auch voraus, dass das Raketenprogramm einbezogen werden kann.
Aus dem Iran ganz andere Töne. Der Außenminister betonte, dass es keinen Raum für Dialog gebe, wenn Israel seine Angriffe nicht stoppe.
Unsere Gespräche werden sich ausschließlich auf die Nuklearfrage konzentrieren. Ich muss klarstellen, dass wir mit niemandem Gespräche über die Raketenfrage führen.
Die Gespräche liefen länger als geplant.
Das gute Ergebnis heute ist, dass wir den Raum verlassen mit dem Eindruck, dass die iranische Seite grundsätzlich bereit ist, über alle wichtigen Fragen weiter zu sprechen. Für uns Europäer ist wichtig, dass wir beteiligt werden. Aber vor allen Dingen ist von großer Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika an diesen Verhandlungen und einer Lösung beteiligt werden.
Soweit Außenminister Wadefuhl zu den Verhandlungen. Vivica Jungels in Genf, wie sind die Ergebnisse zu bewerten?
Ja, es scheint, als ob der Ball jetzt im Feld der USA liegt. Trump hatte sich ja 2 Wochen Bedenkzeit eingeräumt, ob er in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran militärisch eingreifen wird. Er wollte Raum für Diplomatie lassen und dieser Raum scheint heute durchaus genutzt worden zu sein. 4 Stunden hat man ja miteinander gesprochen und jetzt bleibt abzuwarten, was von diesen Gesprächen zu erwarten sind, ob und ob die USA an den Verhandlungstisch zurückkommen, den sie ja 2018 verlassen haben.
Dankeschön, Vivica Jungels in Genf. Ungeachtet der Gespräche in Genf haben Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Hier Rettungsdienste im Einsatz in der israelischen Hafenstadt Haifa nach dem Einschlag einer Rakete. Mindestens 23 Menschen sind verletzt worden. Teheran gelingt es immer wieder, über mehr als 1000 Kilometer hinweg zu feuern, obwohl israelische Kampfflugzeuge systematisch versuchen, Waffenlager und Abschussanlagen zu zerstören. Der Krieg dauert jetzt genau eine Woche.
Suche nach Überlebenden nach einem iranischen Raketenangriff auf Haifa. Die Hafenstadt im Norden Israels, immer wieder Ziel der Angriffe. Der Bürgermeister wünscht sich mehr Unterstützung. Wir machen alles alleine, aber wir haben zum Glück die Erfahrung von 3 Kriegen. Wir werden gewinnen. Mehr als 20 Verletzte melden die Rettungsdienste allein hier. Einschläge heute auch im Großraum Tel Aviv und Beersheba im Süden des Landes. Seit einer Woche Krieg zwischen Israel und dem Iran. Die israelische Armee sieht sich auf einem guten Weg. Tag für Tag wird unsere Handlungsfreiheit größer, die des Feindes kleiner. Der Einsatz ist noch nicht zu Ende. Wir haben schon bedeutende Ziele erreicht, aber es liegen herausfordernde Tage vor uns. Erklärtes Ziel, iranische Atomanlagen und Raketen zu zerstören. Die Idee dahinter ist, den Iran anzugreifen und die USA dadurch zu zwingen, einen Deal mit dem Iran vorzulegen. Aber wenn der Iran nicht bereit ist zu Verhandlungen, stecken wir in einem Abnutzungskrieg. Die iranische Hauptstadt Teheran am Mittag. Das Staatsfernsehen zeigt Bilder einer Demonstration. Rufe sind zu hören, Tod Israel, Tod den USA. Wir wollen zeigen, dass wir hier sind. Wir haben keine Angst vor niemandem. Andere Bilder aus dem Iran sind nicht zu sehen. Das Internet abgeschaltet, die Proteste organisiert vom Regime.
Katharina Willinger in Istanbul. Wie schwer ist es im Moment, an unabhängige Informationen aus dem Iran heranzukommen?
Es ist eine journalistische Herausforderung, denn das Internet ist jetzt in diesem Moment in weiten Teilen des Iran seit mindestens 53 Stunden lahmgelegt. Kein WhatsApp, keine E-Mail, kein Kontakt zur Außenwelt. Als Journalisten sind wir auf diese Situation vorbereitet und wir haben technisch nochmal andere Möglichkeiten. Wir haben also immer noch Kontakt zu einigen Mitarbeitern im Land und zu anderen Quellen, aber extrem eingeschränkt. Unser Team stellt sich momentan jeden Tag die Frage und die Herausforderung, wie können wir denn für Sie berichten, wenn wir keine oder kaum mehr Bilder haben? Heute war für uns so ein Tag und deswegen erklären wir Ihnen die Hintergründe, denn nicht zu berichten ist für uns keine Option.
Vielen Dank, Katharina Willinger in Istanbul. Am Abend hat die Luftwaffe weitere deutsche Staatsbürger aus Israel ausgeflogen. Zwei Militärtransporter waren dorthin geschickt worden. Insgesamt 64 Personen befinden sich nun an Bord, vor allem Familien mit Kindern. Sie seien zur Stunde auf dem Weg nach Deutschland, teilten Verteidigungsministerium und Auswärtiges Amt mit. In den beiden vergangenen Tagen hatte die Bundesregierung bereits 345 Deutsche zurückgeholt. Vom Krieg in Nahost nun zum Krieg gegen die Ukraine. Russlands Präsident Putin hat schon oft versucht, den Angriff mit historischen Gründen zu rechtfertigen. Bei einem Auftritt in St. Petersburg bekräftigte er jetzt seine Sicht. Er betrachte Ukrainer und Russen als ein einziges Volk und in diesem Sinne gehöre die ganze Ukraine zu Russland. Die Äußerungen fielen auf einer Veranstaltung, bei der eigentlich die Wirtschaft im Mittelpunkt stand.
Russland präsentiert sich der Welt mit einer Art Leistungsschau seiner Regionen und Unternehmen. Das Wirtschaftsforum war mal gedacht als eine Art russisches Davos, Treffpunkt für Staatschefs und Big Business aus aller Welt. Aber seit Russlands Krieg gegen die Ukraine ist die Welt der Freunde kleiner geworden. Westliche Demokratien sind kaum vertreten. Ungarns Außenminister Szijjártó beschimpft in einer Gesprächsrunde die EU. In einer anderen nimmt Matthias Moosdorf teil, Bundestagsabgeordneter der AfD. Den Krieg gegen die Ukraine nennt man hier Konflikt, sieht Russland als Freund und Partner. Und Russland braucht Partner und neue Abnehmer für seine Rohstoffe. Wladimir Putin malt heute ein positives Bild der Wirtschaft. Russlands Bruttosozialprodukt wachse schneller als im weltweiten Durchschnitt. Das Wachstum hängt nicht nur an der Rüstungsindustrie, die gern behauptet wird. Und auch die Rohstoffe, so Putin, seien längst nicht mehr allein entscheidend. Die Wirtschaft wachse in vielen Bereichen. Dabei hatte der Wirtschaftsminister noch gestern ganz andere Töne angeschlagen und vor einer drohenden Rezession gewarnt. Der Krieg gegen die Ukraine ist teuer, aber aus Putins Sicht gerecht. Ich sehe Russen und Ukrainer als ein Volk. In diesem Sinne gehört also die gesamte Ukraine zu uns. Applaus gibt es auch, als Putin einen alten Spruch zitiert, wohin ein russischer Soldat seinen Fuß setze, das gehöre Russland. Putin scheint auf Kriegskurs zu bleiben. Die Frage ist, wie lange die Wirtschaft durchhält. Heute wies er seine Regierung an, eine Rezession mit allen Mitteln zu verhindern. Den Krieg zu beenden, würde viel Geld sparen, doch das scheint keine Option.
Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte der CDU-Politiker Spahn als Gesundheitsminister Atemschutzmasken beschafft. Die Kosten in Milliardenhöhe und die Umstände der Beschaffung wurden vergangenes Jahr untersucht. Den Bericht wollte die amtierende Gesundheitsministerin Waken von der CDU erst geheim halten. Jetzt soll der Haushaltsausschuss des Bundestages das Papier bekommen, aus Datenschutzgründen aber mit geschwärzten Passagen. Ex-Minister Spahn ist außerdem bereit, kommende Woche im Ausschuss Rede und Antwort zu stehen. Wenn das Smartphone auf diese Weise zerlegt werden muss, ist das häufig kein gutes Zeichen. Schnell kommen Fragen auf, wann bin ich wieder erreichbar oder brauche ich jetzt ein neues? Genau hier setzt nun eine EU-Regelung an. Ab heute müssen Smartphones und Tablets mit sogenannten Energielabels ausgestattet werden. So sollen Verbraucherinnen und Verbraucher frühzeitig erkennen können, wie robust und reparabel ihre digitalen Begleiter sind.
Der Akku ist kaputt bei diesem Smartphone. Ömer Çelik braucht jetzt viel Feingefühl. Seit 21 Jahren repariert der Hamburger Handys und wird gefühlt immer mehr zum Chirurgen.
Früher war es halt ganz simpel. Da hast du hier einmal deinen Rückdeckel abgelöst und konntest ganz simpel die Batterie austauschen. Heutzutage sind die Geräte komplett verklebt, musst den erstmal ablösen, die Schrauben entfernen, Kabel abziehen und dann hast du erst Zugriff auf das Gerät, welches auch nochmal zusätzlich verklebt ist.
Ein Grund, die Smartphones sollen wasserdicht sein und werden dafür rundum abgedichtet. Die Reparatur wird teurer, viele Kunden kaufen deshalb lieber neu. Mit diesem Label will die EU unter anderem das verbessern. Seit heute ist es verpflichtend für Händler und Hersteller. Es zeigt, wie energieeffizient die Geräte sind, aber auch, wie lange der Akku hält, wie robust es bei Stürzen ist oder wie einfach es sich reparieren lässt. Zudem müssen Hersteller von heute an noch weitere Dinge beachten. Sie müssen etwa Ersatzteile 7 Jahre lang bereithalten. Für Verbraucherschützer ein erster Schritt.
Es muss das Bewusstsein steigen, dass kurzfristiger Umsatz von Elektronikgeräten aus ökologischer Sicht ein Wahnsinn ist. Von der Gefährlichkeit der Stoffe, von der Seltenheit der Stoffe, die drinnen verwendet werden. Eigentlich können wir uns das schon lange nicht mehr leisten, so mit den Ressourcen umzugehen.
Aber entscheidend sei auch der Preis für Reparaturen und der werde vom neuen Label nicht abgebildet. Ob Ömer Çelik am Ende also mehr Kunden bekommen wird, bleibt ungewiss.
Wer mit Schwimmkleidung, Handtuch und Sonnenschirm ans Wasser zieht, der kann das hierzulande mit gutem Gewissen tun. Die rund 2300 offiziellen Badestellen in Deutschland befinden sich fast durchgehend in sehr gutem Zustand. Die Europäische Umweltagentur hat die Wasserqualität europaweit überprüft. In deutschen Seen, Flüssen und Küstengewässern sind Algen oder gesundheitsschädliche Bakterien in der Regel kein Problem.
Wasserski, Stand-up-Paddle oder sich einfach nur treiben lassen. Der Bleibtreusee in Brühl bei Köln lockt an heißen Tagen tausende Besucher an.
Ich finde es sehr schön, dass man hier so schön schnorcheln kann.
Freibad ist mir zu voll, zu geklort und ich finde Natur immer viel, viel schöner.
Selbst wenn man bis zum Bauch im Wasser steht, sieht man den Grund noch. Von daher denke ich, dass die Wasserqualität hier sehr gut ist.
Die allermeisten Badegewässer in Deutschland haben eine sehr hohe Wasserqualität. So eine Auswertung der Europäischen Union. An 2074 der untersuchten Badestellen ist die Qualität exzellent, bei 143 gut. 24 werden als ausreichend eingestuft und erreichen die EU-Mindestkriterien. Nur 9 gelten als mangelhaft. Hier gab es bisher immer Bestnoten, aber wegen des trockenen Frühjahres ist die Bevertalsperre bei Wuppertal weniger gefüllt als sonst. Das begünstigt bei viel Sonne die Bildung von Blaualgen. Während unserer Dreharbeiten werden sie vom Gesundheitsamt entdeckt.
Es riecht modrig, je nach Windrichtung kommt einem dann so ein Duft in die Nase. Modrig, fischiger Geruch ist halt so ein Indikator dafür.
Blaualgen können unter anderem Durchfallerkrankungen auslösen. Die Badestelle wird gesperrt. Am Bleibtreusee hatten sie solche Probleme bisher nicht. Der See ist groß und tief. Dadurch erhitzt er sich nicht so sehr und bleibt eher sauber.
Also ab ins kühle Nass. Die DLRG mahnt mit Blick darauf, bitte nur in Gewässer springen, die Sie kennen und die tief genug sind. Dann kann's losgehen. Das Wetter am Wochenende lädt jedenfalls dazu ein. Hier ist unsere Vorhersage für morgen, Samstag, den 21. Juni.
Das Hoch verlagert sich ostwärts, sodass allmählich heiße Luft aus Frankreich in die Westhälfte zieht. In der Nacht ist es oft sternklar, morgen am Tag viel Sonne, ein paar lockere und dünne Quell- und Schleierwolken gibt es über dem Süden. Unmittelbar an den Alpen und im Südschwarzwald besteht am Nachmittag ein geringes Schauerrisiko. In der Nacht 18 Grad in der Pfalz, 3 Grad in den Hochtälern des Erzgebirges. Am Tag 22 Grad bei Seewind auf Rügen, 33 Grad am Niederrhein. Im Laufe des Sonntags im Westen erst lockere Wolken, später ganz im Westen und Nordwesten mehr Wolken, örtlich Schauer und Gewitter bis 37 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, die vor allem im Südosten heftig ausfallen können. Am Dienstag steigt der Luftdruck im Süden schon wieder, vor allem im Norden ein paar Schauer und viel Wind.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit Wirtschaftsministerin Katharina Reiche darüber, was sie bei ihren Gesprächen zum Zollstreit heute in den USA erreichen konnte. Und wir fragen, warum so viele Menschen wie nie jagen wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.